weiter geht's mit dem zweiten Teil. Wir haben gerade dieses Lemma bewiesen, dass Gruppen der Ordnung p² immer adisch sind für jede Primzahl p. Und es gibt da zwei Typen von Gruppen. Das ist die Motivation für den nächsten Begriff. Es könnte sein, dass g zyklisch ist. Das heißt, man findet darin ein Element der Ordnung p². Sagen wir mal, p ist 2. Wir kennen zyklische Gruppen der Ordnung 4. Das wäre ein Beispiel für eine Gruppe der Ordnung p², wenn p gleich 2 ist. Aber wir kennen auch Gruppen der Ordnung 4, die nicht zyklisch sind, wie zum Beispiel diese Vierergruppen, die wir in den symmetrischen Gruppen sehen, die immer von Doppeltranspositionen erzeugt werden, von entsprechend ausgesuchten. Aha, das heißt, es gibt da zwei verschiedene Typen und in dem einen Fall haben wir ein Element, dessen Ordnung die Gruppenordnung ist, in dem anderen Fall nicht. Hier ist es dann sogar noch extremer. In dem anderen Fall haben nämlich alle Elemente entweder Ordnung 1 oder Ordnung p. Und abelsche Gruppen mit dieser Eigenschaft nennen wir elementarabelsch. Kontext klar. Man sagt elementarabelsch und es ist klar, welche Primzahl gemeint ist. Aber streng genommen muss man jedes Mal die Primzahl dazu sagen. Wenn Sie einfach nur sagen, sei A eine elementarabelsche Gruppe, dann ist nicht klar, was da gemeint ist. Das heißt, wir könnten jetzt auch die Definition so machen. Eine Gruppe heißt elementarabelsch genau dann, wenn es eine Primzahl P gibt, derart, dass das eine abelsche P-Gruppe ist, in der jedes Element höchstens Ordnung P hat. Hier kommt noch ein zweiter Warnhinweis. In der Literatur kommt es manchmal vor, dass Leute bei elementarabelschen Gruppen die triviale Gruppe rausnehmen. Ich weiß nicht warum. Ich habe es schon häufiger gesehen, ich wundere mich jedes Mal. Ich mache es nicht. Heißt also, dass Resultate manchmal leicht unterschiedlich aussehen. Es gibt Resultate, bei denen ich extra dazu sagen muss, sei P elementarabelsch, aber nicht die triviale Gruppe. Und genauso gibt es dann Sätze, die Sie in der Literatur finden, wenn Leute es anders machen, die triviale Gruppe umschließen würden, aber es steht streng genommen nicht da. Und da muss man aufpassen. Und da ich diese Art von Sonderfällen nerviger finde, als ab und zu mal zu sagen, sei P nicht trivial, habe ich mich für diese allgemeinere Variante entschieden. Also genauso wie bei mir die triviale Gruppe eine P-Untergruppe ist, für jede Primzahl P, ist bei mir auch bei elementarabelschen Gruppen erlaubt, dass die Gruppe trivial ist. Bei zyklischen Gruppen brauchen wir nur ein erzeugendes Element. Bei elementarabelschen Gruppen, bei elementarabelschen P-Gruppen, können wir an der Größe der Gruppe erkennen, wie viele Erzeuger man mindestens braucht. In meiner Vorstellung ist es so, zyklische Gruppen sind schmale, hohe Türme, elementarabelsche Gruppen sind breit und flach. Das ist meine Anschauung. Und wenn wir über nilpotente Gruppen sprechen, dann kommt das nochmal wieder, denn die setzen sich zusammen aus solchen Türmchen. Manche sind halt hoch, manche sind flach. Da kommt das alles wieder. Heißt, es lohnt sich, eine Intuition dazu zu entwickeln. Da kommt dann gleich der nächste Begriff, der des Rangs. Aber vorher vielleicht ein, zwei Beispiele. Auch deshalb, weil Sie bestimmt irgendwann mal damit konfrontiert werden. Zum Beispiel, weil ich Sie frage, wahr oder falsch. Oder weil ich Sie frage, gibt es das oder gibt es das nicht. Da müssen Sie sich dann vielleicht selbst was ausdenken und brauchen Beispiele. Wie können wir elementarabelsche P-Gruppen basteln? Welche kennen wir schon? Na, wir haben gerade schon gesagt, die Gruppe, die von den Doppeltranspositionen 1, 2, 3, 4 und 1, 3, 2 hier erzeugt wird, ist eine elementarabelsche 2-Untergruppe der S4. Jede zyklische Gruppe der Ordnung P ist gleichzeitig elementarabelsch, ist halt langweilig. Und wie bastle ich mir jetzt beliebig große elementarabelsche P-Gruppen in großen symmetrischen Gruppen? Ich kann mir eine Bauanleitung überlegen. Wenn ich solche Zyklentypen habe, mehrere Zyklen der gleichen Länge, muss ich aufpassen. Erstens muss ich aufpassen, dass da wirklich nach Ordnung P rauskommt. Und zweitens muss ich aufpassen, kommt eine abelsche Gruppe raus. Aber ich kann es mir auch einfacher machen. Ich kann ja einfach nur Zyklen der Länge P nehmen. Sagen wir, wir wollen eine elementarabelsche große 3-Gruppe basteln. Was machen wir?
Wir gehen in eine riesige symmetrische Gruppe, nehmen uns immer drei Zahlen, basteln daraus einen Dreizyklus und sorgen dafür, dass alle drei Zyklen, die wir so basteln, paarweise elementfremd sind. Dann kriegen wir eine riesige elementarabelsche Dreiecke. Bastelanleitung. Bitte merken, ich mache hier ein Mini-Stichwort dazu. Es wird bestimmt der Moment kommen, wo Sie nach irgendeinem Beispiel oder Gegenbeispiel suchen und dann ist es gut, wenn man sowas weiß. Bastelanleitung. Viele paarweise elementfremde P-Zyklen in riesiger symmetrischer Gruppe. Und dann das Erzeugnis davon. Nur die Beweisidee kurz erkläre, ich werde den Beweis nicht ausführen. Mir geht es darum zu motivieren, woher die bestimmten Typen von Zweigruppen kommen, die wir uns danach angucken. Wer da im Detail Interesse hat, kann mir das gerne sagen oder Jean-Luc sagen. Kein Problem, dann mache ich eine Podcast-Folge, wo ich erkläre, woher dieses ganze Zeug im Detail kommt. Es gibt auch die Möglichkeit, sich ein Lesezeichen zu machen. Das können Sie ab jetzt quasi immer machen. Falls Sie gut durchkommen, im Moment habe ich das Gefühl, da haben ein angenehmes Tempo. Falls wir gut durchkommen, dann kann es sein, dass wir am Ende der Vorlesung noch so eine Vorlesung oder eineinhalb Luft haben. Und dann, ja, dann können wir eine Elternstunde machen. Das wird manchmal gewünscht. Wir können aber auch, angesichts dessen, dass es ja noch einen Teil 2 gibt, auf die Elternstunde verzichten, die später machen. Und dafür bei ein, zwei Themen, wo Sie noch Lust haben und noch Fragen und Wünsche, das nochmal ein bisschen vertiefen. Das wäre auch kein Problem. Sei hier die ganze Zeit NSN. Und P soll eine nicht-adelsche Zweigruppe sein, der Ordnung 2 hoch n. Zusammenhang zum Resultat vorher. Nicht-adelsch heißt, die Gruppe hat mindestens Ordnung 8. Das wissen wir jetzt schon, nachdem das da steht. Jetzt nehmen wir uns einen zyklischen Normalteiler her vom Index 2. Wir setzen voraus, dass es sowas gibt. Sei A, ein Normalteiler von P vom Index 2 und A zyklisch. Und dann wollen wir noch voraussetzen, dass es ein Komplement gibt in B zu diesem Normalteiler A. Schreiben wir mal einen Erzeuger hin, sei A aus A zu, dass A erzeugt wird. Und sei B, und da schreibe ich das jetzt direkt so hin mit einem Erzeuger klein b, ein Komplement zu A und B. Man kann P schreiben als Produkt von A und B und der Schnitt ist 1. Dann wissen wir auch, welche Ordnung das hat. Das kleine B hat jetzt Ordnung 2, damit das so funktioniert. Jetzt behaupte ich, dass es nur drei Möglichkeiten gibt, wie die Gruppenstruktur aussehen kann. Möchte ich thematisieren, was wir da eigentlich tun. Denn was ich jetzt mache ist, ich schreibe sowas hin wie A konjugiert mit B gleich. Und die Frage ist jetzt, warum das eine wertvolle Information ist. Ich würde also gerne einen Schritt zurückgehen, bevor ich weiterschreibe und kurz über die Philosophie dieses Resultats schreiben. Was ist die Situation? Hier ist unsere große Gruppe P. Jetzt haben wir da im Index 2 einen Normalteiler A. Wir wissen, dass die Faktorgruppe Ordnung 2 hat und dass man so ein Element außerhalb findet, B der Ordnung 2, der, dass man das sogar als Produkt schreiben kann. Und jetzt sitzt hier unten also dieser große zyklische Normalteiler, A, erzeugt von dem kleinen A. In dem Moment, wo ich weiß, was A konjugiert mit B ist, weiß ich alles. Dann kann ich eine Verknüpfungstafel der Gruppe hinschreiben, wenn ich will. Warum? Na, weil ich weiß, wie innerhalb von A multipliziert wird. Das ist eine zyklische Gruppe. Und wenn ich weiß, was A konjugiert mit B ist, dann kann ich daraus auch berechnen, wie Elemente von A mit B von links oder von rechts, also was daraus kommt, wenn ich da multipliziere. Das ergibt sich daraus. Sehen wir gleich. Heißt also, ich kenne in dem Moment, wo ich weiß, was A hoch B ist, die Struktur der ganzen Gruppe. Und mit die Struktur meine ich, ich kann sehen, was es noch für Untergruppen gibt, was für andere Normalteiler vielleicht. Ich kann sehen, wie schlimm nicht A durch die Gruppe ist, sozusagen. Und die Voraussetzung nicht abelsch sagt uns, dass die Möglichkeit A hoch B gleich A da nicht vorkommen darf. Denn wenn A hoch B gleich A wäre, dann hätten wir hier diese große zyklische Gruppe. A und B würden kommutieren. Und da das ein Komplement ist, sehen wir dann, dass die ganze Gruppe abelsch ist. Das soll aber ja nicht so sein. Das heißt, die Möglichkeit A hoch B gleich A kann nicht da sein. Was kann denn jetzt ein Element der Ordnung 2 machen per Konjugation? Na, um zu wissen, was da möglich ist, reicht es, wenn wir sehen, was es für Möglichkeiten gibt, das A abzubilden. Denn A ist ein Erzeuger, wenn wir wissen, was mit A passiert, wissen wir alles. Und ein Erzeuger einer zyklischen Gruppe muss von einem Automorphismus wieder auf einen Erzeuger abgebildet werden. Das heißt, auf einmal sind wir ziemlich eingeschränkt in den Möglichkeiten, die wir haben. Nehmen wir mal den kleinsten Fall, der hier erlaubt ist. A könnte eine Gruppe der Ordnung 4 sein, zyklische Ordnung 4. Dann haben wir jetzt also so ein kleines Element A der Ordnung 4. Wohin kann es abgebildet werden? Auf sich selber ist verboten. Es könnte auf seinen Inverses abgebildet werden. Das hat nämlich auch Ordnung 4 und ist der einzige andere Erzeuger der zyklischen Gruppe. Tatsächlich ist das eine Möglichkeit, die es immer gibt. Egal wie groß die zyklische Gruppe da unten ist. Aber es ist halt nicht die einzige. Wenn wir hier wirklich nur Ordnung 4 haben, dann ist 1 die einzige Möglichkeit, die es gibt. Einfach weil diese zyklische Gruppe nur zwei Erzeuger hat, A und das Inverse. In dem Moment, wo die Gruppe größer wird, das heißt n ist mindestens 4, dann können noch andere spannende Dinge passieren. Hier sind die beiden Möglichkeiten, die auftreten. Das konjugierte A hoch B könnte sein A hoch 2 hoch n minus 2 minus 1. Das ist jetzt so zu lesen, hier oben steht 2 hoch n minus 2, das ist jetzt immer noch mindestens 4 und dann dahinter steht minus 1. Das heißt, wenn das wirklich 4 ist, dann steht hier a hoch 3 und das ist nicht das gleiche wie a hoch minus 1. Und hier gibt es noch die andere Möglichkeit, wir können auch haben a hoch 2 hoch n minus 2, genau wie vorher, aber jetzt plus 1. Und was ist die Beweisidee? Ich mache so eine kleine Skizze. Naja, das Erzeugnis von klein a ist ein Normalteiler. B operiert auf a durch Konjugation. Und a hoch b muss auch wieder ganz a erzeugen. Das schränkt die Möglichkeiten ein. Noch klar machen, dass wirklich, wenn n größer gleich 4 ist, hier verschiedene Möglichkeiten rauskommen, dass es also wirklich interessant ist. Und das sind Rechnungen. Rechnet man einfach nach. Man rechnet nach, dass die Elemente, die hier rauskommen, immer wieder die gleiche Ordnung haben wie A, dass also wirklich da nichts, dass das Bilder sind, die möglich sind bei Konjugation. Und wir sehen gleich Beispiele dafür. Für einiges davon jedenfalls. Was möchte ich noch sagen? Das habe ich erklärt mit der Wirkung, dass es diese drei Möglichkeiten gibt zur Rechnung. Ja, das ist es. Alles andere habe ich vorher schon erzählt. Dann würde ich es an der Stelle dabei belassen.
Grund, warum ich das anschreibe, ist der, dass wir so zu sehr interessanten nicht-arischen Zweigruppen kommen. Manche davon verallgemeinern dann noch zu Serien von Gruppen, die zweimal, also die durch zwei trägbare Ordnung haben, die man allgemeiner definieren kann und die kommen immer wieder. Aber für den Moment bleiben wir mal bei zwei Gruppen. Einige haben wir in der Natur schon gesehen. Wir haben schon zyklische Zweigruppen gesehen. Wir haben schon elementarische Zweigruppen gesehen. Die zwei Pseudo-Untergruppen der S4 sind weder noch. Sie sind nicht elementarisch, sie sind nicht zyklisch, sie sind noch nicht mal arisch. Fallen die in einem dieser Fälle hier oben schon mal?
Können wir mal überlegen. Die hatten Ordnung 8. Das heißt, wenn, dann ist es der erste Fall.
Stimmen die Voraussetzungen? Haben wir da einen zyklischen Normalteiler der Ordnung 4 in einer Zwei-Super-Untergruppe der S4? Ja, das Erzeugnis eines Vierzyklus. Und haben wir ein Komplement? Ja, man kann das Erzeugnis einer Transkription nehmen. Oder das Erzeugnis, also wenn man sich überlegt, was in dem zyklischen Normalteiler drin liegt, dann sieht man da drin ja den Vierzyklus selber, die Doppeltransposition, die das Quadrat ist und noch ein Vierzyklus.
Und wir wissen aber aus unseren Überlegungen von vorhin, dass da noch andere Doppeltranspositionen rumlaufen.
Und Transpositionen laufen da auch rum. Sonst kommen wir nicht auf 8 Elemente. So, das heißt, man guckt einfach nur, was passt, was kann man nehmen von draußen. Und dann hat man automatisch ein Element der Ordnung 2 und hat automatisch als Erzeugnis ein Komplement zum zyklischen Normalteiler der Ordnung 4. Und die Elemente draußen kommutieren nicht mit dem Normalteiler der Ordnung 4, sondern sie invertieren die vier Zyklen, die den erzeugen. Das ist genau die Situation, in der es hier ist. Das ist genau ein Beispiel für 1. Und ich möchte jetzt diesen Typ Gruppe, den wir da gefunden haben, als erstes hier in der Definition erheben. Gruppe P heißt die Ledergruppe genau dann, wenn sie den ersten Fall erfüllt. Man kann den Begriff der Diärgruppe verallgemeinern. Jetzt erstmal nur so. Dann gibt es eine Abschwächung davon. Da ist die Gruppenstruktur ein bisschen anders. Das ist Fall 2. Der Zeichen für Phi heißt Semi-Diärgruppe. Manche Leute sagen auch Quasi-Diärgruppe. Und im Englischen habe ich bisher auch häufiger Quasi-Diärgruppe als Semi-Diärgruppe gesehen. Aber beides geht. Semi die Ledergruppe. Genau dann, wenn sie Fall 2 erfüllt. Für Fall 3 ist mir zwar keine allgemeine Bezeichnung bekannt. Dann gibt es noch einen weiteren Typ, der ist hier nicht aufgetaucht. Und ich kann auch erklären, warum. Der nächste Typ, den wir betrachten, taucht deshalb nicht auf, weil es zwar einen zyklischen Normalteiler von Index 2 gibt, aber kein Komplement draußen. Deswegen sind die Voraussetzungen des Lemmas nicht erfüllt. Dementsprechend kann das da nicht auftauchen. Das sind die Quaternionengruppen. Eine zweite Gruppe heißt Quaternionengruppe. Manche sagen verallgemeinerte Quaternionengruppe, denn die Ordnung kann hier was anderes als 8 sein.
Das kann, also ab 8 ist es definiert. Und ich sage immer Quaternionengruppe, egal ob 8, 16, 32, sonst was. Ich sage einfach dazu, was die Ordnung ist. Aber Vorsicht, es gibt Leute, die sagen Quaternionengruppe nur für die sogenannte Q8, also für diesen Isomorphismus.
Quaternionengruppe, da muss man dann einfach die Ordnung dazu sagen. Quaternionengruppe, machen wir es mal ordentlich, der Ordnung 2 hoch n, wobei n aus n ist.
Wenn das eine Vorlesung wäre, in der wir am Anfang drei Gruppen gemacht hätten und dann Präsentationen von Gruppen mit Erzeugern und Relationen, dann würde ich jetzt eine Präsentation hinschreiben. Das mache ich jetzt nicht. Stattdessen erkläre ich, wie die Struktur der Gruppe aussieht. Es ist eine nicht-abelsche Gruppe. Es gibt einen zyklischen Normalteiler von N2. Damit fangen wir mal an. P hat einen zyklischen Normalteiler bar von Index 2, so wie im Lemma oben. Aber es gibt kein Komplement. Stattdessen ist es so, alle Elemente in P außerhalb von A haben Ordnung 4. Bei einer Quaternongruppe der Ordnung 8 sieht es also so aus, dass man einen Normalteiler hat, der zyklisch ist von Ordnung 4. Die Elemente außerhalb haben aber auch Ordnung 4. Insbesondere findet man kein Komplement. Das ist wichtig mit der Ordnung 4. Und jetzt muss ich die Operation erklären, genau wie vorher. Ich muss sagen, was die Elemente außerhalb mit den Elementen in dem zyklischen Normalteiler machen. Bei Konjugation. Ja, die werden invertiert. Das heißt, die Wirkung ist so wie oben in Fall 1, aber die Elemente draußen haben halt nicht Ordnung 2, sondern Ordnung 4. Und ich schreibe mal, wirken auf A durch invertieren. Das sind Quaternionengruppen. Notation ist auch einigermaßen Standard. D 2 hoch n für die Diedergruppe der Ordnung 2 hoch n. S D 2 hoch n für die Semidiedergruppe der Ordnung 2 hoch n. Und wenn ich sage die, dann meine ich immer den Isomorphietyp, denn es gibt viele Diedergruppen dieser Ordnung und viele Semidiedergruppen dieser Ordnung, aber sie sind alle zueinander isomorph. Das, was ich hier beschreibe, ist immer eine Struktur, eine Typgruppe. Und bei der Quaternionengruppe hat man Q, 2 hoch n. Hier habe ich schon andere Bezeichnungen gesehen, aber bei mir in der Vorlesung, wenn du es nochmal brauchen willst, das sein SD für Semidiedergruppe. Vorsicht! Bei Diedergruppen gibt es unterschiedliche Notationen, je nachdem, was für einen Kontext die Leute haben. Wenn man eher geometrisch denkt, dann schreibt man bei der Diedergruppe nicht die Ordnung hin, sondern nur die Hälfte davon, weil das nämlich die Symmetriegruppe des entsprechenden regelmäßigen Nx ist. Die Diedergruppe 2 hoch m, der Ordnung 2 hoch n, ist isomorph zur Symmetriegruppe eines regelmäßigen 2 hoch n durch 2x. Haben manche Leute schon benutzt, die haben schon die Symmetriegruppe des Quadrats benutzt. Danke dafür, habe ich mich gefreut. Und das ist der Grund, warum, wenn Leute eher geometrisch angehaucht sind, dann häufig die Gruppe auch anders bezeichnet wird. Deswegen aufpassen, wenn Sie irgendwo nachlesen. Ich mache das ganz streng, rein gruppentheoretisch. Man sieht, welche Ordnung die Gruppe hat. Das steht dran. Jetzt habe ich noch, den Rang. Den möchte ich mit in dieser Definition unterbringen. Mit dem Rang einer elementarabelschen P-Gruppe bezeichnen wir die Anzahl der mindestens notwendigen Erzeuger. Da habe ich vorhin schon drüber gesprochen. Die Gruppen stellen uns breit und flach vor. Und dann hat man also lauter zyklische Untergruppen. Die Gruppe ist das direkte Produkt davon. Und wir gucken einfach, wie viele solche zyklische Untergruppen braucht man, um die ganze Gruppe zu bekommen. Denken Sie an den Hauptsatz für endlich erzeugte abelsche Gruppen. Da kriegt man also eine Zerlegung in zyklische Gruppen. Und bei einer elementarabelschen P-Gruppe braucht man da halt so viele wie man überhaupt nur brauchen kann, wenn wir über erzeugende Systeme reden und nichts Überflüssiges drin haben, wohingegen man bei zyklischen Gruppen ja nur einen braucht. Der Rang einer elementararischen P-Gruppe, P ist ja irgendeine Primzahl, P der Ordnung P hoch K aus N, K. Das heißt, ich definiere den Rang einer elementarischen P-Gruppe, indem ich gucke, wie groß ist sie und den Exponenten nehme ich. Denn das ist die Anzahl der Erzeuger, die ich mindestens brauche in einem Erzeugungssystem für die Gruppe.
Nehmen wir mal wieder unsere Gruppe 4, nämlich die Gruppe S4, unsere elementarabelische kleine Vierergruppe. Die hat zum Beispiel Rang 2, denn die Ordnung ist 2 hoch 2. Und man braucht, wenn man hinschreiben will, mindestens 2 Elemente in einer Zeugung. Gut. Und jetzt kann ich definieren, was ist der Rang einer P-Gruppe, ganz allgemein. Das ist dann der Rang einer möglichst großen elementarabischen Untergruppe. Ich gucke also, wie groß können elementarabische Untergruppen maximal sein. Und die Größe, die da rauskommt, ist der Rang der Gruppe. Der Rang einer P-Gruppe, P ganz allgemein, ist definiert als Rang einer und damit jeder ordnungsmaximalen elementararischen P-Gruppe. Den P-Rang einer Gruppe, irgendeiner Gruppe, hinschreiben für jede Primzahl P, indem ich sage, das ist halt der Rang einer Pseudogruppe zu dieser Primzahl. Und da ist egal, welche ich nehme, die sind alle zueinander konjugiert, also isomorph, haben also alle den gleichen Rang. Und dafür gibt es eine Notation. Hier bei solchen Dingen, da muss man eigentlich immer sagen, was man meint und das irgendwie mit Wörtern hinschreiben. Man kann die Abkürzung klein r benutzen. Wenn Sie das im Kontext machen, werde ich verstehen, was Sie meinen. Deswegen biete ich Ihnen das als Abkürzung an. Aber da das kleine Wörtchen R als Abkürzung auch für viele andere Dinge verwendet wird und in der Literatur die Notation für Rang überhaupt nicht einheitlich ist, werde ich damit außerhalb dieser Vorlesung vorsichtig. Mit mir können Sie es machen, ich werde das verstehen. P ist irgendeine Primzahl, G ist irgendeine Gruppe. Ist definiert als Rang einer Pseudo-Untergruppe von G. Ich notiere den eigentlich immer in meinen Veröffentlichungen und auch hier in der Vorlesung folgendermaßen: R wie Rang, P für die Primzahl und G für die Gruppe, die ich meine. Ganz intuitiv. Aber Vorsicht, es gibt andere Buchstaben. Es gibt Leute, die bezeichnen den Rang mit M oder so, klein M. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aber es ist auch verbreitet. Sie dürfen sowas schreiben wie Rang von P.
Wenn P eine P-Gruppe ist und Sie das schreiben, dann weiß ich, was Sie meinen. Denn es gibt nur eine Primzahl, die da gerade sinnvoll ist. Okay? Und oh. Jetzt ist es schon viel später als gedacht. Ich gucke mal gerade. Ja. Gut, dann machen wir das Beispiel in der nächsten Vorlesung. Alles, was Sie für die Übung brauchen, haben Sie. Das heißt, dann kann ich hier nach dem Ende dieser Definition einfach aufhören. Letztes spezielles Ding für P-Gruppen. Einfach, weil wir später in der Vorlesung brauchen. Es gibt eine besondere Untergruppe, für jede P-Gruppe P. Und zwar sieht die folgendermaßen aus. Man schnappt sich alle Elemente X aus der Gruppe P, die Ordnung höchstens P haben. Und davon bildet man das Erzeugnis. Das Erzeugnis ist immer eine Untergruppe. Das wird sogar ein Normalteiler, denn Ordnung ist etwas, was sich bei Konjugation nicht verändert. Sprich, wenn ich jetzt wenn ich die Menge der Erzeuger mir angucke, dann ist die Unterkonjugation abgeschlossen. Dementsprechend ist das Erzeugnis ein Normalteiler. Und das ist ein wichtiger Normalteiler in P-Gruppen. Deswegen nennen wir den Omega 1 von P. Es gibt keinen guten Namen dafür. Es heißt einfach Omega 1. 1 deshalb, weil man hier hat Ordnung von x kleiner gleich p hoch 1, sozusagen. Man kann das verallgemeinern. Und es gibt auch noch das Umgekehrte, das heißt dann a gegen u, und das ist dann so ein umgedrehtes Omega, und es gibt auch schon witziges Zeug. Klar. Was soll das? Gucken wir mal kurz, was das soll. In einer elementararischen P-Gruppe ist das alles. Auch in noch nicht mal arischen Gruppen kann es sein, dass das alles ist. In jedem Fall ist es irgendwie ein Maß dafür, wie viel Macht die Elemente kleiner Ordnung haben. Manchmal erzeugen wir schon die ganze Gruppe, auch wenn die Gruppe nicht arisch sind, zwei Elemente mit größerer Ordnung gibt. Sehr interessant. Und manchmal ist es einfach nur eine winzige Untergruppe, vor allem dann, wenn man nicht ganz P nimmt, sondern eine Untergruppe des Zentrums oder so. Sehr wichtige Untergruppe, charakteristisch, nicht nur normal, charakteristisch. Und da wir später ständig brauchen, kommt die hier schon mal und ich erinnere dann später nochmal dran, wie das nochmal genau war. Und wir rechnen damit ein bisschen rum. Was für Fragen haben Sie bisher? Das war jetzt nochmal viel Input, viele Definitionen. Nächstes Mal gucken wir uns Beispiele an, ich male ein paar Bilder und es gibt eine Übungsaufgabe, die auch nochmal viel Kontext klar machen wird. Fragen?
Gerade nicht. Okay, dann danke.